Heute wollen wir ein bisschen konkreter werden nach der Einführung letztes Mal. Magst du mir mal die Präsentation geben, Robin, bitte? Sehr schön. Und in 1. Petrus 4, Vers 10, da heißt es, dient einander, jeder mit der Gabe, die ihr erhalten hat. So erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott vielfältig schenkt. Und vielleicht bewegt euch zu den Gaben eigentlich nur eine Frage. Aber das ist zu wenig. Nur eine Frage. Vielleicht ist ja diese eine Frage, was ist meine Gabe? Aber wir haben auch letztes Mal gesehen, es lohnt sich zu schauen auf die ganze Gemeinde. Was hat eigentlich die ganze Gemeinde für Gaben? Das ist gesund. Es geht nicht nur um mich. Deshalb scheint mir auch, unabhängig davon, was ich für eine Gabe habe, was du für eine Gabe hast, wichtig, möglichst alle Gaben ein Stück besser zu verstehen. Deshalb hoffe ich, seid ihr die ganze Reihe dabei und nicht nur, wenn eure Gabe dran gewesen ist. Okay. Und wenn wir mehr Verständnis für alle Gaben haben, dann klappt auch unser Schulter an Schulter besser, das einander beflügeln, das du bist nicht allein. Es geht nicht nur um uns, sondern wie wir Gott dienen und ehren können. Und ich bin sicher, wenn das immer mehr unser Herzschlag wird, dann werden wir Gottes Geist, seine Gaben, sein Wirken immer intensiver erleben. Und wenn wir jetzt über Geistesgaben reden, dann kann es sein, dass du sagst, na ja, ich kann sowieso keinen großen Unterschied zu machen. Ich habe vielleicht irgendeine kleine, weniger wichtige Gabe. Ich bin einfach nicht so wichtig. Dann hör mal, was D.L. Moody sagt. Er sagt, ich bin nur einer, aber ich bin einer. Ich kann nicht alles tun, aber ich kann etwas tun. Und das, was ich tun kann, das werde ich tun, aus Gottes Gnade. Diese einfache Feststellung oder Festlegung, die er in seinem Herzen getroffen hat, die hat Gott mächtig gebraucht. Moody wurde einer der größten Evangelisten des 19. Jahrhunderts und damals noch ohne Social Media hat er rund 100 Millionen Menschen mit der guten Nachricht erreicht. Im 19. Jahrhundert, das muss man sich mal reinziehen. Moody hat einfach die Gaben eingesetzt, die Gott ihm gegeben hat, egal welche Gaben er ihm nicht gegeben hat. Okay, manche fragen jetzt, was ist der Unterschied zwischen natürlichen Gaben und geistlichen Gaben? Hatten wir heute früh auch schon kurz. Und eine einfache Antwort. Das eine ist natürlich, das andere ist übernatürlich. Du wirst mit Gaben geboren und du bekommst geistliche Gaben, wenn du wiedergeboren wirst. Gleichzeitig, da gibt es verschiedene Ähnlichkeiten. Wenn ein Baby geboren wird, dann weißt du noch nicht, was es für ein Talent hat. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Da wird ein Baby geboren und dann kommt die Tante sowieso und sagt, ach, sieht ja genau aus wie die Mutter. Und dann kommt sowieso ein Freund und sagt, ganz der Vater. Und wieder jemand anders sagt, oh Mann, sieht aus wie die Oma. Ja, sachlich betrachtet müssen wir feststellen, über so ein Baby, so ein Frischgeborenes, kann man noch nicht viel sagen. Das ist ein Baby. Ja, oder man kann sagen, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Aber was es Kind, mit was für Gaben es geboren ist, das wird sich dann wohl erst später zeigen. Aber mit dem Wachstum eben werden die natürlichen Gaben sichtbar. Und ja, es gibt Unterschiede zwischen natürlichen Gaben und Geistesgaben. Und ich wiederhole mich hier in der Predigtreihe ab und zu bewusst, weil manches einfach uns so fremd ist, dass es tiefer sickern muss. Deswegen, was ist der Unterschied zwischen natürlichen Gaben und geistlichen Gaben? Die einen sind natürlich, die anderen sind übernatürlich. Ich denke, wir sind jetzt auf einem Blatt unterwegs. Können weitermachen? Super. Also alle Christen haben natürliche Gaben, weil jeder Mensch natürliche Gaben hat. Außerdem hat auch ein jeder Christ Geistesgaben, weil Christen durch Gottes Geist wiedergeboren sind und er sie dabei eben begabt hat. Und so wie man natürliche Gaben entdecken und einüben kann, so ist es auch mit geistlichen Gaben. Ein begabter Fußballer, mag er noch so begabt sein, der wird nie in den Kasten treffen, wenn er immer auf dem Sofa hocken bleibt. Du kannst noch so begabt sein, da tut sich nicht viel. Wenn du die Gabe der Leitung hast, aber nicht bereit bist, auch mal Verantwortung zu übernehmen, dann wird aus der Gabe nichts werden. Und wahrscheinlich wird deine erste Leitungsaufgabe nicht gleich die eines großen christlichen Werkes sein. Vielleicht ist es erstmal die Co-Leitung einer Kleingruppe. Und dann wächst du und wächst, deine Gabe einzusetzen. Und Folgendes, das muss ich jetzt auch zu mir selbst sagen. Ich glaube, es ist jetzt dran, dass wir die Gaben, die Gott uns gegeben hat, neu entdecken und einsetzen und einüben, entwickeln. Dass wir sie entwickeln und einüben. Aber Achtung, eine geistliche Gabe entwickelt man nicht so, wie man eine natürliche Gabe entwickelt. Denn da kommt es nicht darauf an, deine Muskeln zu trainieren. Das bist nicht du. Wir erinnern uns, es ist übernatürlich. Hier kommt es nicht auf mich an, sondern die Geistesgaben kommen vom Heiligen Geist und sind daher davon abhängig, wie ich meine Beziehung mit dem dreieinen Gott pflege und lebe. Meine Gaben reifen, wenn diese Beziehung, wenn diese Hotline eine Flatrate ist und nicht nur so ab und zu mal connecten. Und diese Reife, die hängt eng damit zusammen, wie wir unser Leben für Gott reserviert haben. Ihr erinnert euch an letzten Sonntag? Okay, bitte schaut mal mit mir in den ersten Johannesbrief. In 1. Johannes 2, Vers 13 heißt es, das schreibe ich euch, ihr Alten. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an gegeben war. Das schreibe ich euch, ihr Jungen. Ihr habt den Bösen besiegt. Ich habe es euch schon geschrieben, ihr Kinder. Ihr habt den Vater erkannt. Ich habe es euch schon geschrieben, ihr Alten. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an war. Frage, wem schreibt Johannes hier? Schreibt er Kindern? Steht ja da. Schreibt er an junge Leute? Wie es hier steht? Oder Vätern? Alten? Wie es in der Übersetzung heißt? Klammer auf, ich bin froh, dass meine Kinder mich nicht Alter nennen. Aber eins meiner Kinder nennt mich manchmal Grandfather. Ob das besser ist, weiß ich auch nicht. Okay, zurück zum Text. Wem schreibt Johannes das jetzt? Schreibt er zu Menschen, die vom Alter her Kinder sind? Schreibt er zu Jugendlichen, jungen Erwachsenen? Oder schreibt er zu alten, älteren, reifen Menschen? Vielleicht zu Vätern? Nein. Das hier ist geistliche Sprache. Das schreibe ich euch, ihr Alten. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an gegeben war. Und jeder von uns weiß, Gott erkennen, das hängt nicht automatisch mit dem Alter zusammen. Hier geht es um Leute, die gründlich und von ganzem Herzen Gott gesucht und gefunden haben, erkannt, dieses tiefe biblische Wort von wirklich kennen. Das hier sind reife Erwachsene im geistlichen Sinne. Leute, die schon viel gereift und gewachsen sind. Und es gibt Leute, die werden niemals geistliche Mütter oder geistliche Väter werden, weil sie nicht tief im Gebet und Gottes Wort verwurzelt sind. Sie chillen vielleicht durchs Christenleben. Ja super, ich habe mein Ticket für den Himmel. Auch schön, aber naja. Was ist mit den jungen Leuten? Johannes schreibt, ihr Jungen, ihr habt den Bösen besiegt. Das sind Leute, die so weit gewachsen sind, dass sie von Siegen berichten können. Sie verstehen, dass wir in einem geistlichen Kampf sind, Epheser 6. Sie kennen manche altbekannten Tricks des Teufels. Ein Kollege hat mal gesagt, der Teufel ist kreativlos und hobbylos. Du kannst seine Tricks durchschauen, das ist gar nicht so schwer. Und dann gibt es die Babys. Menschen, die frisch bekehrt sind, frisch mit Jesus angefangen haben. Gerade erst angefangen haben, Christsein zu leben. Und hey, das ist klasse, wenn Menschen sich für ein Leben mit Jesus entschieden haben, frisch geboren sind. Die Vergebung der Schuld erlebt haben und das Feiern, jetzt zu Gottes Familie zu gehören. Aber manche bleiben da. Bleiben Babys. Bleiben Kinder im Sinne der Entwicklung. Die geben sich damit zufrieden. Maximal püriertes Essen, lauwarm aus einem hippen Glas mit einem Plastiklöffel gefüttert zu kriegen. Ja, das ist bequem. Aber kein Wunder, wenn das Christsein für sie irgendwann langweilig wird und sie es zum Kotzen finden. Sie verzichten auf die Mühe, laufen zu lernen, um sich selbstständig zur Keramikabteilung bewegen zu können, um die nötige Hygienemaßnahme durchzuführen. Kein Wunder, dass es dir irgendwann stinkt. Okay, ein Kollege von mir, auch so ein Fahrradfahrer wie manche von euch, der hat mal so einen eleganten Satz über die Lenkstange gemacht. Weil irgendjemand hat ihm die Vorfahrt genommen, dumm gelaufen, beide Arme gebrochen. Da bist du wieder in diesem Stadium drin. Und ich sag euch, der hat sich gefreut, als er wieder allein aufs Klo gehen konnte. Ja, das ist schön. Ja, richtig essen kann schon ziemlich anstrengend sein, oder? Essen, kennt ihr das? Ist anstrengend. Aber wenn du mal eine Zeit dich nur flüssig ernähren konntest, dann feierst du es mal wieder in so ein knuspriges, knackiges Brot reinzubeißen. Oder so einen deftigen Rollbraten. Ich mag darauf nicht verzichten. Auch wenn Babynahrung löffeln sich leichter schlucken lässt, leichter kauen lässt. Und so besteht Christsein nicht nur daraus, einmal Vergebung zu haben, erlebt zu haben, einmal geboren zu werden. Das wäre so, als würdest du heiraten, du gehst zum Standesamt, ihr unterschreibt an der passenden Stelle, jeder verabschiedet sich und geht wieder zu seinen Eltern, zu Mama und Papa und ihr seht euch nie wieder. Ja, auf dem Papier ist das eine Ehe, was ihr lebt. Aber das ist nicht das, was dem Plan entspricht. Das bringt nicht das, wofür es gedacht ist. Auf dem Papier ist das eine Ehe. Auf dem Papier sind viele Millionen Menschen in Deutschland Christen. Aber von so einer Ehe und von so einem Christsein hat niemand wirklich was. Wie viel schöner ist es, Schritte zu gehen und sich wirklich kennenzulernen, sich näher zu kommen, zusammenzuwachsen. Wie viel schöner ist es, Gott näher zu kommen, ihn mehr und mehr zu lieben. Das ist kein Automatismus, bei Gott nicht und in der Ehe auch nicht. Und dann geistliche Väter und Mütter zu werden, so zu reifen. Dass wir anderen helfen, auch in so eine erfüllende Lebensbeziehung, Freundschaft mit Jesus Christus reinzuwachsen. Übrigens, dazu dienen die Gaben, von denen wir reden. Und dieser Reifeprozess, der ist ein lebenslanger Wachstumsprozess. Ein Leben lang buchstäblich mit Jesus unterwegs zu sein. Und nicht nur ab und zu mal bei ihm vorbeischauen, okay, ja, mal sehen, was Gott mir heute sagen will. Okay. Und Judas ging hin und erhängte sich. Müssen wir weitermachen. Ja, und geh hin und tue dasselbe. Dann lege ich die Bibel lieber wieder weg und schaue so schnell nicht mehr rein. Kinder, junge Leute, reife Leute, warum reden wir darüber, wenn es doch um die Gaben des Geistes geht? Weil deine Gaben reifen, weil du im Glauben reifen darfst. Du kannst dein Wachstum verhindern, wenn du Gottes Gegenwart nur halbherzig suchst. Kannst du dein Wachstum verhindern? und wir können unser Wachstum fördern, indem wir von ganzem Herzen uns nach Gott ausstrecken. Manche beschäftigen sich gerne hobbymäßig mit Pferden oder mit Hunden und das kann ein super Hobby sein. Andere investieren ihre Zeit in Sport, in Autos oder Bitcoins oder wir investieren Zeit und Geld und gehen Risiken ein. Und vielleicht ist das eine gute Sache. Wir sind ganz aufgeregt, wenn wir nur daran denken. Wir wollen nichts davon verpassen. Aber wie genial wäre es, wenn wir genauso dringend nichts von Gott verpassen wollen. Genauso dringend Zeit mit ihm verbringen wollen. Sein Wirken, seine Gaben in unserem Leben sehen wollen. Wir pflegen unsere Freundschaft mit ihm. Wir wachsen von Babys zu Jugendlichen zu Erwachsenen. Wir erleben Siege. Wir graben in der Tiefe von Gottes Wort, reifen zu Erwachsenen, werden zu Müttern und Vätern im Glauben. Nichts ist wertvoller als das. Und hier entdecken wir unsere Gaben im Leben der Jesus-Nachfolge. Okay, wofür waren die Geistesgaben nochmal? Geistesgaben lassen mich im tollen Licht dastehen. Ja, was für ein Quatsch ist das denn? Geistesgaben sind Kanäle, durch die der Heilige Geist in uns und durch uns wirken kann, um anderen Gutes zu tun. Geistesgaben sind Gottes Mittel der Wahl, um durch seine weltweite Gemeinde den Rest der Welt zu segnen und die Gemeinde weiterzubauen. Und normal startet das in der Ortsgemeinde. Deshalb, wenn wir alle Gott maximalen Raum geben, durch uns zu fließen, wenn wir unsere Verbindung mit ihm sauber und offen halten, dass er mit seinem Geist wirklich durch uns strömen kann, dann wird das lebendige Wasser Gottes in unserer Gemeinde noch viel mehr sichtbar sein und in unserem Umfeld noch viel mehr Frucht bringen und Wunderschönes wachsen lassen. Wir werden in einer ganz neuen Art lebendig und erfüllt sein. Und dann bleibt es nicht bei uns stehen, drehen wir uns nicht nur um uns selbst als FEG Steinheim, Christusgemeinde. Dann suhlen wir uns nicht nur selbst, wie man sich so in seiner heißen Badewanne um sich selbst dreht, sondern dann wird Gottes Licht und heilende, lebensschaffende Kraft auch in unserem Umfeld und in der ganzen Welt sichtbar, durch uns. Dann sind wir tatsächlich das Licht der Welt, wie Jesus sagt, das Salz der Welt, das Menschen Durst macht nach mehr von Jesus, das Salz, das Menschen vor dem Verderben bewahrt, so wie man zu der Zeit von Jesus Salz genommen hat, um Lebensmittel vor dem Verderben zu bewahren. Dann werden durch Menschen, durch uns, durch Gottes Wirken in uns, bewahrt vor viel Schädlichem, viel Bösem. Das passiert, wenn Jesus ungebremst in uns leben darf. Wenn sein Geist den Raum in uns bekommt, den er sich wünscht und den er verdient. Wenn wir Schulter an Schulter stehen, einander beflügeln, dass keiner allein ist, weil wir aus der bedingungslosen Liebe von Jesus leben, mit ihm in Verbindung leben. Wenn wir die richtige Einstellung zu Gott haben, die richtigen Beziehungen zueinander und den richtigen Dienst, darüber haben wir letzten Sonntag gesprochen. Und bevor wir einen Schritt weitergehen, wenn wir diese Beziehungen leben, die richtige Einstellung, der Demut hatten wir letzten Sonntag, Römer 12, was wird dann auf unseren Lippen sein? Eine Frage. Was für eine Frage? Wie kann ich helfen? Und wisst ihr, was mich die Tage ermutigt hat? Ich saß in meinem Büro in der Vorbereitung für die Predigt zum Thema Gaben. Dann klingelt das Telefon und eine Person von euch ruft an und sagt, ich möchte gerne mehr mitarbeiten. Ich möchte meine Gaben einbringen. Und ich habe da Idee, dies oder das zu machen. Aber vielleicht habt ihr als Gemeindeleitung, als Gemeinderat noch andere Ideen, wo ich mich einbringen kann. könnt euch nicht vorstellen, wie mich sowas ermutigt. Gottes Geist wirkt unter uns, Leute. Und es sind viele Leute hier, die ein Herz haben, Gott zu dienen mit ihren Gaben. Die sich mit ihrer Gabe nicht in den Vordergrund stellen wollen, sondern aus Liebe zu Jesus einfach mit anpacken. Oder die fragen, ey, ihr Ältesten, habt doch jetzt am Samstag dieses Impulsfrühstück, um die Gemeinde vorzustellen. Kann ich beim Frühstück machen helfen? Da ist doch am Mittwoch dieses Pfadfindercafé. Könnte ich vielleicht einen Kuchen backen? Ich bin zwar nicht Mitarbeiter bei der Bible Journey, aber Wolfram, kann ich dir helfen, das vorzubereiten? Und so weiter. Sunni, ich kann zwar nicht mit Geld umgehen, aber ich nehme das nachher gerne mit und ich gebe es auch aus. Leute, diese Hilfsbereitschaft, die ist beeindruckend. Und wenn das eine große Frage in deinem Herzen ist, wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen, dass jeder in der Christusgemeinde Jesus Christus näher kommt, ohne dass sich einige ausbrennen müssen? Wie kann ich helfen, dass Menschen durch uns zum lebendigen, rettenden Glauben an Jesus Christus finden? Dass sie zu echten Jesus-Jüngern werden, zu echten Nachfolgern. Wenn wir so fragen, wie kann ich helfen, dann kann Gott durch uns wirken und seinen perfekten Plan immer mehr in die Realität bringen. Das ist das Herz. Das ist das Herz, mit dem Gott was anfangen kann. Natürlich hat er uns die Gaben gegeben, dass wir mit diesen Gaben Gutes bewirken. Aber es gibt auch Dinge, dafür brauchst du keine spezielle Gabe. Wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch hat die geistliche Gabe des Gemeindehausputzens? Ich glaube, so viele Hände würden nicht hochgehen. Aber ich bin echt dankbar und ich glaube, Gott freut sich, dass trotzdem viele Hände hier mit anpacken und das Gemeindehaus putzen. Oder es gibt die geistliche Gabe des Glaubens, die hat nicht jeder. Aber es gibt kein Christsein ohne Glauben. Versteht ihr? Und so wollen wir uns heute noch mit einer Gabe beschäftigen. Ich habe eine schnelle Gabe ausgesucht, dass ihr nicht einschlafen müsst. Noch kurz eine Gabe, die nicht jeder Christ hat. Und trotzdem soll das, was die Gabe betrifft, darf das jeder tun. Und zwar die Gabe des Dienens. Schauen wir nochmal in 1. Petrus 4, was wir vorher schon hatten. 1. Petrus 4, Vers 10. Dient einander mit der Gabe, die ihr erhalten hat. Jeder mit der Gabe, die ihr erhalten hat. So erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott vielfältig schenkt. Wenn jemand in Gottes Auftrag redet, soll er nur das Wort Gottes weitergeben. Wenn jemand dient, soll er das aus der Kraft heraus tun, die Gott gibt. So soll in allem, was ihr sagt und tut, Gott durch Jesus Christus verherrlicht werden. Ihm gehören Herrlichkeit und Macht für immer und ewig. Das letzte Wort sagen wir zusammen. Amen. Yes. Jeder Christ soll dienen, aber manche haben die besondere Geistesgabe des Dienens. Okay, Wolfram, und wie erkenne ich jetzt meine Gabe? Ein Christ, der die Gabe des Dienens hat, der sieht praktische Arbeit. Er sieht, wenn es jemanden braucht, der jetzt mal anpackt. Er sieht es, wo das gut wäre, wo es dran wäre. Und okay, ich meine, das sehen viele, aber wer die Gabe hat, der zählt normalerweise zu den Ersten, die sehen, da muss was getan werden. Und wenn du diese Gabe hast, dann fällt es dir schwer, nur zuzuschauen. Als Beispiel ist mir da eingefallen, der eine kleine Junge in der Speisung der 5000. Der mit seinen lächerlichen 5 Broten und 2 Fischen. Und wie genial ist diese Gabe, dass Gott damit Großes tun kann. Ja, keiner von uns kennt den Namen von diesem Jungen. Aber Gott kennt ihn. Und Gott ehrt ihn. Und zwar so sehr, dass er bis heute in der Bibel steht. Johannes 6, Vers 9. Und der Jünger Andreas, der Bruder von Petrus, der meint zu Jesus, ja, was soll das denn schon für so viele Leute? Aber Jesus nimmt genau diese kleine Sache von diesem kleinen Jungen, um etwas Gigantisches daraus zu machen. Und vielleicht denkst du, ja, meine Gabe, die ist so klein mit Hut oder ohne, egal. Hey, lass Gott machen und aus dem Kleinen in deiner Hand kann er etwas Großes machen. Vielleicht siehst du irgendwas Kleines, wo du helfen kannst. So klein, dass du dich schier schämst, deine Hilfe anzubieten oder es zu tun. Der Junge hätte seinen Snack auch behalten können, anstatt das Risiko einzugehen, dass sich die Jünger und Jesus über ihn lustig machen. Ja, du kleines Dummerchen, wie naiv bist du eigentlich, mit dem hier die 5000 speisen zu wollen? Hätte ihm auch passieren können. Er hätte ich meinen Snack vielleicht lieber behalten. Aber wisst ihr was? Dieses Kind, das schaut nicht auf die vernünftigen Gründe, wieso es das nicht einbringen sollte, was es einbringen könnte, sondern es hört auf das Flüstern des Heiligen Geistes und dient. Und ich meine, wir können mit Sicherheit sagen, der hat's nicht bereut, oder? Okay, wer die Gabe des Dienstes hat, der begegnet praktischen Nöten. Und wahrscheinlich hat er keine Ahnung, was Gott dadurch in den Herzen von anderen Menschen bewirkt. Und ist es nicht so, dass dieses Wunder von den 5 Broten und 2 Fischen bei vielen von uns unser Herz bewegt hat, uns irgendwann mal in unserem Glaubensleben ermutigt und berührt hat? Mal ernster, ehrlich, wen hat das mal berührt, bewegt diese Geschichte? Ja, wow. Und wenn wir das mal hochrechnen auf die Millionen, wenn nicht auf die Milliarden Christen der Kirchengeschichte, davon hat der Junge nicht geträumt, als er seinen Snack ausgepackt hat. Und wer weiß, was Gott dadurch tut, wenn du deinen kleinen Dienst einbringst. Ein kleiner Junge, der das Flüstern des Heiligen Geistes hört und seine kleine Gabe einbringt. Und er ernährt damit, er speist damit nicht nur tausende hungrige Menschen, sondern er stärkt Millionen Menschen in ihrem Glauben. Das darf uns ermutigen, besonders wenn ihr die Gabe des Dienens habt. Weiter, ein Christ, der die Gabe des Dienens hat, der freut sich, anderen zum Erfolg zu helfen. Menschen mit der Gabe des Dienens fällt es oft auch schwer, Nein zu sagen. Vielleicht fragst du dich, wieso bin ich so? Aber Gott hat dich so erschaffen. Wenn irgendwer Hilfe braucht, dann fühlst du dich angesprochen. Und das heißt nicht, dass man das immer machen soll. Das heißt nicht, dass wir uns ausbrennen sollen. Nur am Rande. Ich versuche, uns zu helfen, rauszufinden, habe ich diese Gabe oder nicht. Und wer die Gabe des Dienens hat, der ist normalerweise nicht so gern allein. Und zwar aus folgendem Grund. Nicht, weil er nicht auch die Zeit allein mit Gott bräuchte oder nehmen würde, sondern er ist gern mit anderen, weil ihm das Möglichkeiten bietet, zu dienen. Gott hat ihn so geschaffen. Außerdem, wer die Gabe des Dienens hat, der braucht auch besonders Bestätigung oder Anerkennung häufig. Warum? Wir brauchen das alles, aber wenn wir ihnen Dankbarkeit oder Wertschätzung geben, normalerweise bläht das nicht ihr Ego auf, sondern sie brauchen das, um zu merken, dass ihr Dienst einen Unterschied macht, dass Gott durch ihre Gabe tatsächlich wirkt. Das heißt, es ist eine entscheidende Glaubensstärkung für die Person, die die Gabe des Dienens hat, ihr diese positive Rückmeldung auch zu geben. Und das mit dem Dienen, das zeigt sich nicht nur in dem, was man mit den Händen tut. Ich meine, wir haben hier auch einige Leute, die Gabe des Dienens haben und das dadurch zum Ausdruck bringen, dass sie für andere mitdenken. Und zwar nicht mit dem Unterton, ja, hast du mal wieder nicht dran gedacht, dann muss ich mal wieder denken, sondern, hey, ich habe dann Gedanken, könnte der dir vielleicht dienen? Könnte der dir vielleicht Hilfe sein? Und das Gegenüber merkt, Mann, was für eine wunderbare Ergänzung, was für eine Bereicherung, was für ein Geschenk. Da ist jemand, der mitdenkt, nicht um mir meine Schwächen unter die Nase zu reiben, sondern um mir weiterzuhelfen. Und ich meine, Menschen mit der Gabe des Dienens, die tendieren dazu, Projekte zu lieben. Etwas, was einen abgeschlossenen Rahmen hat, wo man schnelle Ergebnisse oder Erfolge sieht. Zum Beispiel eure Aktion in Uganda. In 3 Wochen ein gigantisches Dach aufzubauen und ein Schuldach zu reparieren, Wände zu streichen, einen Riesenunterschied zu machen. Wir hören da nächsten Sonntag noch mehr davon. Aber eben so ein Projektding. Langzeitsachen sind oft schwieriger für Leute, die die Gabe des Dienens haben. Frage, sind sie deswegen unfähig, ein Langzeitprojekt durchzuziehen? Nein. Aber sie teilen das für sich in einzelne Bereiche ein, wo sie Zwischensteps, Zwischenerfolge sehen können. Oder vielleicht brauchen sie Hilfe, das einzuteilen in einzelne Unterkategorien. Und Leute, wir sind unterschiedlich. Ich sage euch damit nichts Neues. Mancher sieht ein Problem und analysiert es erstmal lang. Wo kommt das her? Wer ist vielleicht daran schuld? Wie könnte man eventuell eine Lösung bringen? Und was lässt sich das überhaupt finanzieren? Oder hilft vielleicht abwarten? Und der mit der Gabe des Dienens sagt, nee, bitte nicht so. Der legt lieber direkt Hand an, um das Problem zu lösen. Und ich glaube, wir haben bei uns einige Leute mit dieser Gabe und das ist wunderbar und das ist wertvoll. Auf solche Typen, da musst du nicht warten. Die wollen direkt starten. Die palabern nicht lange rum, was für ein schwieriges oder unlösbares Problem das doch ist. Sie krempeln direkt die Ärmel hoch. Und wenn du jemanden mit der Gabe des Dienens foltern willst, dann steckst du ihn in ein Gremium, wo ganz lange hin und her geredet wird und jeder seine Meinung sagt und abgewogen wird dies und das und um 37 Ecken. Wenn man was praktisch besprechen muss, ist es für den mit der Gabe des Dienstes okay, wenn es sehr praktisch und zielgerichtet ist. Und Leute, wie gesagt, diese Gabe ist super wertvoll. Natürlich, jede Gabe in der Gemeinde ist wertvoll, aber ich glaube, wenn Gott eine Gemeinde richtig gesund wachsen lassen will, dann gibt er vielen Leuten diese Gabe des Dienens. Und vielleicht denkst du, Gott, diese Gabe will ich gar nicht. Das ist so eine niedrige Gabe. Aber Leute, das ist ein Denkfehler. Das ist ein Denkfehler. Menschliches Dienen ist zwar bei den Menschen ein niedriger Job, daher das Wort Diener, Sklave, aber die geistliche Gabe des Dienens, die kann auch ein Leiter von einem großen Werk haben. Und Jesus selbst ist das beste Beispiel dafür, Markus 10, 45. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er sein Leben gebe, dass er diene und sein Leben gebe, als Lösegeld für viele. Jesus hatte und hat die Gabe des Dienens, obwohl er der Höchste ist. Gleichzeitig zeigt er uns, Dienen ist ein Ausdruck von Liebe und Demut. Und wenn ein Leiter dient, kann das besonders beeindruckend, besonders bewegend sein. Als Jugendlicher war ich in einer christlichen Gruppe, wo sich die Leiter nicht zu schade waren, in der Küche stehen zu spülen und im Klo die Reinigung gründlich durchzuführen. Das hat mich sehr beeindruckt und das hat mich auch tatsächlich im Glauben gestärkt. Egal ob Leiter oder nicht. Mir und sicher auch Gott sind Menschen mit Macken lieber, die auch mit anpacken, als irgendwelche, die hoch theologisch, geistig, schlau, intellektuell, super rhetorisch reden können, aber nichts tun. Sich nicht bereit sind, die Finger dreckig zu machen. Ja, es kann sein, dass Leute mit der Gabe des Dienens auch mal jemanden umgehen, der eigentlich zuständig wäre. Aber dann machen sie das nicht, um dir auf den Schlips zu treten, sondern sie können es einfach nicht aushalten, dass dieses Problem immer noch nicht gelöst ist und sie einen Ansatz haben, wie man das vielleicht machen könnte. Sie haben kein Verständnis dafür, lange abzuwarten. Und deswegen merkt ihr, wie wichtig es ist, dass wir uns in der Gemeinde gegenseitig kennen, auch unsere Gaben kennen, deswegen ist diese Reihe so wichtig. Dann können wir besser einsortieren, wie der andere tickt und wieso. Dann brauchen wir uns nicht mehr gegenseitig verurteilen dafür, dass wir anders sind, sondern können uns gegenseitig ergänzen, ermutigen. Dann brauche ich nicht mehr denken, ja, derjenige mit der Gabe des Dienens, der will sich in den Vordergrund rücken. Darf ich sagen, der Diener, Der Diener will sich nicht in den Vordergrund rücken, sondern Gott hat ihn so geschaffen, dass er einfach loslegen will. Und wir sollten aufpassen, dass wir diese Diener nicht in eine falsche Schublade stecken. Leicht könnte man sagen, der Diener ist nicht so geistlich, weil er sich ja nur um die praktischen Dinge kümmert. Aber mal ehrlich, wer ist die Person im Universum, der man am wenigsten vorwerfen kann, nicht geistlich zu sein? Kindergottesdienst-Antwort heißt? Genau, Jesus kann man das nicht vorwerfen. Und wer hat sich am meisten überhaupt um praktische Dinge gekümmert? Jesus, Mann, der hat Hungrigen zu essen gegeben, der hat Kranke geheilt, der hat Einsame wieder in Gemeinschaft gebracht und so weiter. Bis hin, als er am Kreuz hing. Meine, da hat er auch das Entscheidende, was er getan hat, ist, dass er das geistliche Problem unserer Sünde, unserer Trennung mit Gott beseitigt hat. Aber er hat auch ein praktisches Problem gelöst. Für seine Mutter, für Johannes, den Jünger. Bis zum Ende hin hat Jesus praktisch gedient. Also, nichts damit ungeistlich. Und vielleicht ist zum Beispiel das Gebetsleben von jemandem, der die Gabe des Dienens hat, viel lebendiger als meins. Und ich könnte euch da praktische Beispiele nennen von Leuten, wo ich meine, die haben die Gabe des Dienens, die triffst du regelmäßig beim Gebetstreffen, wenn du auch hingehst. Und vielleicht beten sie auch nicht lang und laut in der Gemeinde. Aber mal ehrlich, damit können wir Gott sowieso nicht beeindrucken. Der Diener kann Gott genauso ehren wie der Lehrer oder der Prophet oder der mit der Gabe der Heilung. Und wir haben gesehen, alle Gaben sind ja zum Dienen da. Dient einander jeder mit der Gabe, die er erhalten hat. So erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott vielfältig gibt. Okay, wenn ein Diener gerade nicht so eng mit Jesus verbunden ist, denkt er vielleicht an sich. Oh, wieso werde ich immer gefragt? Wieso muss ich immer die Arbeit tun? Alles bleibt doch an mir hängen. Aber wenn er an Jesus dran ist, dann kann er fröhlich dehnend unterwegs sein. Sie oder er packt dann einfach an und ist nicht zu stoppen, fröhlich was zu tun. Und dann rutscht er vielleicht geistlich wieder ab und kommt wieder in diese Gedanken. Keiner sieht, was ich alles leiste. Muss ich denn alles machen? Ich reiß mir hier den Arbeitshandschuh auf und keiner interessiert sich dafür. Ich glaube, ich schmeiß das Handtuch. Diese Gedanken, die kommen aus einer nicht erfüllten Jesus-Beziehung, meine ich. Aber wenn an sich der Rahmen einigermaßen stimmt und wir diese Gabe haben, dann dienen wir gerne, dann packen wir gerne praktisch mit an. Und ich will hier niemanden in irgendwie eine Ecke drängen. Und wie gesagt, brauchen die Geschwister mit dieser Gabe in besonderer Weise Ermutigung. Nur vielleicht hilft es dem einen oder der anderen, sich selbst und eine Situation besser zu verstehen. Besser anzugehen. Und es liegt an uns, wie wir mit unserer Gabe umgehen und wie wir unsere Beziehung zu Jesus pflegen. Und egal, welche Gaben wir haben, wenn unsere Beziehung mit Jesus nicht stimmt, dann ist es schwerer, uns auszuhalten, uns zu ertragen. Dann ist dieser Kurzschluss, dass wir uns nur um uns selbst drehen. Und um dem vorzubeugen, schauen wir noch ein letztes Mal in die Verse aus 1. Petrus 4, Vers 10. Dient einander, jeder mit der Gabe, die er erhalten hat. So erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott vielfältig schenkt. Wenn jemand in Gottes Auftrag redet, soll er nur das Wort Gottes weitergeben. Wenn jemand dient, soll er das aus der Kraft heraus tun, die Gott gibt. So soll in allem, was ihr sagt und tut, Gott durch Jesus Christus verherrlicht werden. Ihm gehören Herrlichkeit und Macht für immer und ewig. Lasst uns aus Gottes, Amen, danke, ja. Lasst uns aus Gottes Gnade leben. Gott schenkt uns so vielfältig. und so großzügig. Und deshalb können auch wir gerne großzügig unsere Gaben zum Einsatz bringen. Und wenn wir das tun, wenn wir dienen, dann aus der Kraft heraus, die er uns schenkt. Das ist doch stark, wir müssen es nicht aus eigener Kraft wuppen. Gott gibt uns die Kraft. Und so macht Dienen Freude. Weil wir uns beim Dienen nicht ausbrennen, sondern weil wir Kanäle sind, durch die Gott mit seiner Kraft durchfließt. Mit seinem Leben. Nehmen wir es im Glauben an. Wozu auch immer Gott dich beruft, dazu befähigt er dich, dazu begabt er dich. Und egal wie viel Kraft es braucht, Gott wird es dir geben. Viele von uns könnten da jetzt Beispiele erzählen. Egal wie viel Kraft es braucht. Und es ist wunderschön, das selbst mitzuerleben, das selbst zu spüren. Und wir erleben es erst, wenn wir unsere Geistesgabe wirklich einsetzen. Das kann man nicht im Simulator durchspielen. Die übernatürliche Gabe aus Gottes übernatürlicher Kraft einzusetzen. Wenn wir aus uns selbst alles Mögliche reißen, dann werden wir müde, frustriert, dann brennen wir aus. Wenn wir bewusst Sünde in unserem Leben dulden, dann blockieren wir den Durchfluss. Versuchen wir es letztlich ohne Gott. Dann trennen wir uns von der Kraftquelle und Frustration ist vorprogrammiert. Aber wer die Gabe des Dienens hat, der weiß, nur aus der Kraft des lebendigen Gottes kann ich dienen, kann es einen Unterschied machen. Und vielleicht kennt kein Mensch deinen Namen, den Namen dessen, der das getan hat. Aber Gott kennt deinen Namen. Vielleicht dankt dir kein Mensch oder ehrt dich kein Mensch. Aber Gott ehrt dich und er wird dich belohnen. Wahrscheinlich nicht mit dem Applaus der Welt, aber mit der Anerkennung und der Belohnung der ewigen Welt. Wir beten. Himmlischer Vater, ich danke, dass du der Geber guter Gaben bist und wir preisen dich für die Gaben, die du gibst, auch wenn wir sie noch nicht verstanden haben. Und ich bitte dich, dass du denjenigen unter uns, denen du die Gabe des Dienens gegeben hast, das klar machst und hilfst, in einer guten Weise damit umzugehen. Und denjenigen, die diese Gabe vielleicht nicht haben, dass du uns hilfst, diejenigen mit dieser Gabe zu ermutigen und zu unterstützen und wertschätzen und ihnen dadurch zu helfen, diese Gabe nicht nur auszuleben, sondern auch selbst dadurch im Glauben zu wachsen, zu sehen, wie du wirkst durch das Praktische, was sie mit ihren Händen oder mit ihrem Mitdenken tun. Bitte segne uns auf dieser Reise, deine Gaben zu entdecken und einzusetzen. Nicht für uns, sondern für dich, zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen.